Ich kann es noch gar nicht so richtig glauben und so richtig beschreiben. Es ist, Bruder Matthias, als ich Ihre Aufforderung gehört habe, wage den Schritt, vertraue dem Wort, entscheide dich, da in diesem Moment konnte ich einfach nicht anders.
Lieber Bruder Gabriel, es ist immer wieder so bewegend für mich, wenn ein verlorenes Menschenkind, wie du es warst, den richtigen Weg findest. Oh, aber nicht ich habe dich gerufen, auch wenn ich mit meinen eigenen und bescheidenen Worten geredet habe. Nein, das Wort hat dich gerufen und dich zu einer Entscheidung herausgefordert. Und du bist dieser Entscheidung Folge geleistet und nun beginnt für dich ein neues Leben.
Das klingt so wahnsinnig spannend. Ein neues Leben. Was wird mich erwarten? Was wird sich alles in meinem Leben ändern? Und wie soll ich Antwort geben auf das, was ich erfahren habe? Soll ich vielleicht mitarbeiten oder anderen Leuten erzählen?
Lieber Bruder, ich möchte dich ja nur ungern in deiner überschwänglichen Euphorie bremsen. Aber es ist nicht gut, dass du in einen dem Worte unwürdigen Aktionismus verfällst und alles tun willst, was dir vor die Hände kommt. Halte dich dem Wort hin und lass dich erfüllen.
Aber ich dachte...
Denken, lieber Bruder, denken ist nicht das, was du tun sollst. Du sollst hören. Ich bin so froh, dass du heute zu mir gekommen bist, damit ich dich auf den richtigen Weg bringen kann. Sieh doch, die großen Männer der Heiligen Schrift haben sich dem Wort hingehalten. Es war Mose, dem das Wort sagte, geh in das große Schiff, nimm deine Familie und die Tiere, denn ich will es unaufhörlich regnen lassen.
Ich dachte, das war Noah.
Ah, unwichtige Details, lieber Bruder, unwichtige Details. Aber genau das ist es, woran die Menschheit krankt. Sie beschäftigt sich mit Nebensächlichkeiten. Sie hat den Blick für das Wesentliche verloren, das Zentrum, nämlich das Wort. Oh, die Menschen schleppen ihr Zeug mit sich herum, die Taschen vollgepackt mit dem Schund ihres Lebens. Sie haben den Blick für das Wesentliche verloren. Oh, sie haben nicht den Vorteil, den du hast, das Wort. Nein, sie schleppen alles mit sich herum und lassen das Wort treten mit den Dreckfüßen von der Welt. Sie tauschen es aus gegen den minderwertigen Krempel, den schnöden Mammon. Brauchen sie Hilfe? Jawohl. Wollen sie Hilfe? Niemals! Oh, die Menschen. Ihre Gedanken sind so verfinstert und ihr Sinn ist so verdreht. Nach außen lachen sie, aber innerlich weinen sie laut und schreien um Hilfe. Sie haben nicht, was du hast, lieber Bruder. Sie haben nicht, was du hast. Die Freude am Wort. Genau diese Freude ist es, die uns verbindet. Ach, viele Menschen fragen mich oft, lieber Bruder Matthias, sie predigen die Freude am Wort, aber man sieht sie so selten lachen und sie nutzen so strenge Worte. Oh, so antworte ich Ihnen, liebe Brüder und Schwestern, die Freude ist tief in mir drinnen, tief in mir drinnen. Dort jubelt und triumphiert und jauchzt es unaufhörlich. Aber die Freude ist auch ummantelt von einer dicken Schutzschicht, damit sie von der Welt nicht beschmutzt werden kann. Oh, lieber Bruder, du musst das Wort bewahren. Es ist dein Schatz, deine Rettung, deine Hilfe. Du darfst es nicht preisgeben, den Reichtümern dieser Welt. Oh ja, dann wirst du Segen für deine Mitmenschen empfangen, genauso wie ich. Du wirst ihr Leben prüfen anhand des Wortes und wirst feststellen, dass vieles verkehrt läuft. Oh, benutze nicht immer den Deckmantel der Liebe als Ausrede. Nein, benutze die Schärfe des Wortes als Schwert, um die eitrigen und ranzigen Pestbeulen des Fleisches aufzustechen, damit Heilung geschehen kann. Halleluja!
Bruder Matthias, was ist mit Ihnen? Geht es Ihnen nicht gut?
Ich glaube, es ist...
Der Heilige Geist?
Nein! Nein, ich habe mir einen Nerv eingeklemmt.
Dann brauchen wir einen Arzt. Ich hole schnell einen.
Nein, halte ein, Bruder. Das Wort selbst ist mein Arzt.
Aber Sie können doch nicht mal gerade stehen, geschweige denn sich hinsetzen. Komm, ich probiere da mal was. Mein Hausarzt hat das mal bei mir gemacht. Los, einmal tief einatmen.
Halte ein, Bruder. Das ist Menschenwerk. Da soll man nicht drauf bauen.
Ach Quatsch. Einmal tief einatmen und auf drei ausatmen.
Oh, das kann nur in die Katastrophe führen, was du hier treibst, lieber Bruder.
In die Katastrophe? Mehr Katastrophe geht ja wohl nicht. Los jetzt. Einatmen und eins, zwei, drei. Geht's wieder?
Ja, es hat kurz geknackt. Das kann kein gutes Zeichen sein. Aber ich glaube, es geht wieder. Tausend Dank, lieber Bruder. Aber höre meinen Ratschlag. Lass dich nicht zu unbedachten Handlungen hinreißen. Erkenne das Wort. Oh, ich bin ja so froh, dass ich dir heute eine so große Hilfe sein konnte. Du bist noch so jung und stehst am Anfang eines langen Glaubensweges. Du weißt noch überhaupt nicht, was du tun sollst. Du weißt überhaupt noch nicht, was richtig und falsch ist. Und deswegen musst du dem Wort folgen. Schaue niemals nach links oder rechts und lass dich niemals ablenken, sondern folge dem Wort beständig. Dann wirst du deine Berufung recht leben.
Jetzt bin ich noch total erschlagen von dem Anspiel, muss ich ehrlich sagen. Ich habe zwar das Anspiel im Vorfeld zugeschickt bekommen, man liest sich das so ganz nüchtern durch und auf einmal steht er da und man glaubt es ja schon fast, ne? Also unglaublich. Die Bibel, das Wort. Und ich glaube wirklich, es ist ein Wahnsinnsgeschenk, das Gott uns gemacht hat. Es ist wirklich ein ganz, ganz großer Schatz, den wir haben. Und wenn wir in der Bibel lesen, dann ist es ja so, und da sage ich oder hoffe ich, dass ich nichts Neues sage, dass es so ist, dass wir ja mit unseren Brillen das lesen. Wir lesen die Bibel und wir sind ja nicht neutral, sondern wir lesen die ja immer mit unserem Blick, wo wir herkommen, in welcher Gemeinde wir groß geworden sind, welche Kultur und so weiter. Und mit dem lesen wir die Bibel. Und so verstehen wir und interpretieren sie letzten Endes auch. Also wir sind nicht neutral und das ist aber auch gar nicht schlimm, denn Gott hat sich dabei was gedacht und hat gesagt, das ist okay. Das ist okay, wenn wir hier die Bibel lesen und interpretieren. Ich glaube, es wird erst dann ein bisschen schwierig, wenn wir sagen, ich alleine verstehe Gottes Wort richtig. Du nicht. Und du schon mal gar nicht. Und du da hinten, deine Irrlehren, die lassen wir gleich da hinten draußen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir immer wieder miteinander um Gottes Wort ringen, miteinander darüber beten, überlegen, uns austauschen. Was ist dran? Den Wunsch nie aufgeben, wirklich ganz nah an Gottes Wort zu sein, mit ihm unterwegs zu sein und Gottes Wort auch zu verstehen. Und eben das ist hoffentlich nichts Neues. Ich hoffe, das ist so mehr oder weniger klar allen, ja, dass wenn wir Bibel lesen, wir interpretieren immer und es ist gut, wenn wir es miteinander tun und wir immer wieder auch zusammen darum ringen, was heißt das jetzt wirklich ganz konkret? Für unser Leben, für unser Miteinander. Und es war auch damals bei Jesus nichts Neues. Auch damals haben die Leute die Bibel, die Tora, also das Alte Testament gelesen und interpretiert. Sie haben versucht, möglichst nah an Gottes Willen zu kommen. Was will Gott uns damit sagen? Und dann gab es eine Gruppe von Menschen, die haben sogar ihr ganzes Leben dafür geweiht. Und haben gesagt, wir wollen nur Gottes Wort studieren. Wir wollen überlegen, was heißt das? Was heißt es ganz konkret? Das waren damals so die Pharisäer, die Sadduzäer, die Rabbiner, die Lehrer. Das waren so Menschen, Gruppen, die sich ausgesondert haben und gesagt haben, wir wollen wirklich unser ganzes Leben, wir investieren unser ganzes Leben, um Gottes Wort zu verstehen. Um möglichst nah ranzukommen, was Gott damit gemeint und gesagt hat. Und das Schöne oder damals eben noch das, was wir heute leider oder so mitbekommen haben, auch durch unsere Gesellschaft und durch unsere Kultur und Geschichte, damals war immer es so, und das ist heute bei den orthodoxen Juden nach wie vor so, dass es immer darum geht, von der Theorie ins Handeln, in die Praxis. Das war nicht auseinanderdividiert. Wenn ich was erkannt habe, dann habe ich sofort überlegt, wie kann ich das ganz praktisch umsetzen. Wenn ich gemeint habe, ich habe was verstanden von Gottes Wort, dann war die Frage, wie kann ich es tun? Wie kann ich Täter des Wortes werden? Nicht Theorie bleiben, sondern wie kann ich es umsetzen? Das kam erst so später, wenn man so ein bisschen Philosophiegeschichte lernt und mitkriegt, dann merkt man, das kam so später mit den Griechen, kam das dann so in unsere Kultur herein. Wir sind sehr stark von diesen Griechen beeinflusst und da wurde es auseinanderdividiert. Und das leben wir heute ja total. Wir hatten heute Morgen den Uli Hoeneß da, ne? Der kann seinen Job gut machen und alle sagen super und nebendran kann er machen, was er will. Ja, und dann, okay, wie auch immer. Und dann sagt man, ja, aber er ist doch ein guter Präsident und das andere, ne? Also man dividiert auseinander. Man sagt das eine und das andere, wie auch immer. Und das war damals nicht so. Sondern es ging wirklich darum, ins Handeln hinein, in das ganz Praktische werden. Und da konnten die Jungs damals, die Rabbiner und die Pharisäer, die konnten stundenlang sitzen und diskutieren, wie macht man das jetzt ganz konkret in der Praxis? Was heißt das, wenn ich das verstanden habe, eben nachher, wenn ich hier rausgehe? Was heißt das? Wie gehe ich jetzt mit dir und da hinten mit dir um? Was tue ich und was lasse ich? Das war so denen ihr Job. Und darum haben sie sich bemüht und ihr ganzes Leben investiert. Und dann ist ganz, ganz spannend zu sehen, wenn sie in so einer Diskussion, wenn sie da miteinander gerungen haben, was ist jetzt wirklich richtig, was ist eben Gottes Wort, was sagt es wirklich aus? Wenn dann irgendein Schüler von diesen Rabbinern, wenn sie da zusammensaßen, irgendwo in eine ganz falsche Richtung abgedriftet ist, dann hat der Rabbiner damals immer gesagt, du hast das Gesetz aufgehoben. Du hast das Gesetz aufgehoben. Und umgekehrt, wenn so ja, sowas wie heilige Momente entstanden sind, wo man gemerkt hat, ja, jetzt kommen wir ganz nah an Gottes Wort heran. Jetzt sind wir da im Ringen miteinander, wie geht das, was heißt das ganz praktisch und spüren, da ist so ein Kribbeln. Ja, dann hat dieser Rabbiner gesagt, du hast das Wort, du hast das Gesetz erfüllt. Einmal, du hast das Gesetz aufgehoben und wenn man ganz nah rankam, dann sagt er, du hast das Gesetz erfüllt. Und vielleicht hört jetzt der eine oder andere, der sich in der Bibel auch ein bisschen auskennt, der hört vielleicht diesen Satz, was Jesus dazu gesagt hat. Der hat gesagt, meint nur nicht, ich bin gekommen, das Gesetz aufzuheben. Im Gegenteil, ich werde es zur vollen Geltung bringen. Ich werde es erfüllen. Und damit sagt Jesus ja nichts anderes als das, ich bin hier gekommen, hier auf diese Welt. Ich lebe unter euch und zeige euch, was das heißt, das Gesetz, das, was Gott uns mitgegeben hat, bis ins kleinste i-Tüpfelchen zu leben. Wie das aussehen kann, wenn man nach Gottes Wort lebt, wenn man mit ihm unterwegs ist. Ich bin nicht gekommen, um es aufzuheben, sondern zu erfüllen. Ich verleihe dem Wort Gottes Fleisch und Blut. So sieht es aus. Das ist auch eine interessante Beobachtung, wenn man da in der Bibel noch ein bisschen weiter liest, dann stellt man immer wieder fest, dass Jesus eben nicht sagt, wenn er gefragt wird, bist du der Messias? Zum Beispiel als die Jünger von Johannes dem Täufer, der war so kurz vor Jesus und mit Jesus da, auch unterwegs. Und da kommen mal die Jünger von diesem Johannes und fragen Jesus, sag mal, bist du wirklich der Messias? Wir sollen dich fragen vom Johannes, bist du der Messias? Bist du wirklich dieser Retter? Und dann sagt Jesus nicht, ja, ich bin's. Und argumentiert irgendwie. Sondern er sagt, was seht ihr? Was seht ihr? Und dann sagt er, Blinde sehen, Lahme gehen, Gottes Wort wird erfüllt, Kranke werden geheilt, bis ins letzte i-Tüpfelchen. Die Taten, das, was er lebt, was er macht, es wird gelebt, es wird erfüllt. Und das ist der Beweis, dass ich der Messias bin, dass ich der Retter bin. Nicht, weil ich eine tolle Theorie aufgestellt habe, nicht, weil ich super predigen kann, nicht, weil ich irgendwie, sondern weil das gelebt wird, was Gott sich eigentlich vorgestellt hat. Was er uns mit seinem Wort mitgegeben hat. Und ich lebe das aus. Auch für die Bibelkenner, Jesus sagt ja ganz oft, ihr habt gehört, ich aber sage euch. Muss man auch wissen, Damals haben sie natürlich überlegt, wie könnte das aussehen, wenn eben das Gesetz erfüllt wird? Also wie können wir ganz konkret eben das leben? Und da haben sie ganz viele weitere Gesetze aufgestellt. Also wenn ich nach dem Gesetz leben will, wenn ich nach dem Schrift leben will, dann heißt das zum Beispiel, ich darf am Samstag, den Sabbat, ich darf kein Feuer machen. Und da wurde genau geregelt, was heißt eben kein Feuer zu machen. Wenn man aus Versehen eine Kerze umstoßt und die dann da in das Holz fällt oder so, ist das Feuer machen oder ist es nicht Feuer machen? Man hat es ganz genau geregelt. Und das meint Jesus, wenn er sagt, ihr aber habt gehört, dann bezieht er sich darauf, auf die sogenannte Mishnah, wo das festgelegt worden ist. Was darf man nicht? Und dann sagt er aber, ich zeige euch, was Gott wirklich damit gemeint hat. Als Gott zum Beispiel den Sabbat geschaffen hat, dann hat er gesagt, er ist für den Menschen geschaffen, nicht gegen ihn. Wir dürfen den Sabbat nicht eben erschweren, dadurch, dass wir lauter Gesetze machen und dann vor lauter Angst, Hilfe, mache ich irgendwas falsch? Nein, er ist für uns geschaffen. Als ein Beispiel. Jesus zeigt, was es heißt, Gottes Wort bis ins kleinste i-Tüpfelchen auszuleben. Und es ist auch ganz spannend zu sehen, ich habe euch ja schon erzählt, dass ich bei der Marine war. Und als ich dort eingezogen worden bin, dann kommt man dort so in die Kaserne, noch völlig in Zivil. Und da war es so, dass ich damals, ich habe mir gedacht, wenn ich eh schon zum Bund gehe, weiß ja, muss man die Haare ein bisschen kürzer machen. Dann habe ich gedacht, naja, machen wir mal einen 4 mm Schnitt, so rum. Und da habe ich gedacht, ach, ich bin ja Christ und bin da unterwegs und so, dann rasiere ich mir doch hinten noch so ein schönes Kreuz einfach rein. Und das ist am Anfang ganz interessant, ne? Man spürt es dann und fasst immer wieder so hin und man sieht, wenn man unterwegs ist, plötzlich die Blicke von den Leuten. Aber mit der Zeit denkt man überhaupt nicht mehr dran. Da gehört es zu einem und es ist völlig normal. Und dann marschiere ich dort eben rein und dann ist es am Anfang so, man muss 1000 Mal bestätigen, dass ich bin, ja. Also dass wirklich hier der Christhard dasteht und nicht irgendjemand anders und dann muss man dort unterschreiben und dann wandert man zum nächsten Tisch und man muss da unterschreiben und dann nochmal und so weiter. Das ist eine Prozedur, die zieht sich hin. Und als ich gerade so beim Unterschreiben war, da baut sich plötzlich so ein Riese vor mir auf. Ja, da schaut man dann so hoch und denkt, huch, wo hören denn die Schultern auf? Na, Hallöchen. Und dann sagt der, drehen Sie sich um. Das hat er eigentlich gar nicht gesagt, sondern er hat wirklich geschrien. Und ich gucke ihn noch so an, voller Begeisterung, was für ein Mensch, ne? Und blickst überhaupt nicht, was er meint. Drehen Sie sich um. Das ist doch völlig irre, oder was? Und ich gucke ihn so fragend an und er sieht, dass ich mich ein bisschen blöd anstelle und schreit mich nochmal an. Drehen Sie sich um. Und ich so? Da habe ich den nächsten Anschiss kassiert. Und mittlerweile bin ich ja noch viel kleiner geworden, ja, und für mich war er noch viel größer. Und dann habe ich es irgendwann tatsächlich getan und habe mich umgedreht, habe ihn angeguckt und gefragt, war es recht so? Ja, habe ich den nächsten Anschiss kassiert. So war mein Start bei der Marine und ich dachte innerlich, oh wow, was passiert jetzt? Und dann fragt er, was bedeutet das Kreuz? Und dann habe ich nur noch so stottern können und so stammeln, so, also ich bin da Christ und ich glaube da so an Jesus und gehe da auch in so eine Gemeinde und so. Und ja, habe das versucht irgendwie da noch hinzustammeln und er nur so, und Sie glauben, Sie sind bei der Marine richtig? Und ich, ja. Naja. Auf jeden Fall hat er gesagt, das Kreuz muss weg, religiöse Symbole dürfen bei dem Militär nicht sein oder sowas, da musste ich es mir ganz abrasieren, das durfte aber auch nicht sein, weil dann bin ich ja Nazi und das war dann irgendwie schwierig, dann hatte ich Ausgehverbot und so, durfte nicht raus, aber eigentlich dachte ich, oh nein, was machen jetzt meine Kameraden, mit denen ich auf der Stube bin, 8 Jungs, die werden mich doch zerreißen. So einzusteigen mit dem Anschiss und alle wissen, der ist Christ Und das färbt er jetzt auch mit der Kameradschaft ab und auf den Zug, mit dem er unterwegs ist, na, gleich mal unterste Schublade. Und dann war das Erstaunliche, der erste Tag geht vorbei, der zweite, und es passiert nichts. Gar nichts. Das Einzige, was so ein bisschen kam, bist du katholisch, evangelisch? Sonst nichts. Und ich habe mich gewundert. Und dann ging das so einen Monat, 6 Wochen ungefähr, und auf einmal fingen sie alle an zu fragen. Hier, dein Glaube und so, krass. Und erzähl mal. Und dann hatte ich jeden Abend fast Gespräche über Gott und die Welt und warum ich das so lebe und warum nicht und hin und her. Und dann habe ich mir irgendwann mal einen auf die Seite genommen und gesagt, sag mal, warum kommt ihr erst jetzt? Wir sind doch schon 6 Wochen miteinander unterwegs. Und ihr habt am Anfang doch alle mitgekriegt, dass ich Christ bin. Warum fragt ihr mich erst jetzt? Und dann sagt er nur, ja, wir wollten mal wissen, beziehungsweise sehen und erleben, was heißt denn Christ sein? Was ist das? Wir haben keine Ahnung, du bist der erste Christ, der uns begegnet. Und wenn man 6 Wochen mit 8 Jungs auf einer Stube, ohne Privatsphäre und sonst was, dann zeigt sich, an was man glaubt und was nicht. Und dann zeigt sich, wo der Unterschied liegt. Und den haben sie gesehen, den haben sie erlebt. Und das fanden sie spannend. Weil sie gemerkt haben, da ist ein Unterschied. Und dann haben sie mich auch noch zum Sprecher gewählt, weil sie gesagt haben, im Christ vertraue ich mehr als irgendjemand anderen. Ich fand es total spannend. Da ist mir so wieder aufgegangen, wieder ganz neu. Ja, das, was wir leben, das ist Zeugnis. Das, was wir leben, wie wir unterwegs sind, das macht auch neugierig. Das spricht an. Wie ist das mit der Bibel? Wie ist das mit dem Verstehen? Wie ist das mit eben dem Leben? Und dann ist es da auch interessant zu sehen, eben bei Jesus nochmal, dass es ja in vielen Punkten bei ihm damals genauso war wie heute. Es gab ganz viele unterschiedliche Glaubensrichtungen. Also da gab es nicht nur den EC, da gab es auch noch alles mögliche andere. Und dann war es immer so, je nachdem, wo man sich dazu hielt, zu denen hat man dann, oder wenn man so gesagt hat, der Rabbi oder diese Richtung, die Sadduzäer oder eher die Pharisäer oder die Essener oder wer auch immer da unterwegs war, dann hat man sich zu denen eben positioniert und hat gesagt, und das war damals eben diese Sprache, dann hat man gesagt, ich trage oder ich finde dieses Joch gut. Das entspricht mir. Dieses Joch von dem Pharisäer XY oder von den Sadduzäern oder von den Pharisäern oder was auch immer. Also so wie die Bibel verstehen und leben, das finde ich, das stimmt. Dem kann ich zustimmen. Da kann ich Ja und Amen dazu sagen. Und dann hat man gesagt, ich trage eben das Joch des Pfarrers des Pharisäers XY. Jesus sagte auch mal einen Satz mit einem Joch. Er sagte, nehmt auf mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also wenn Jesus sagt, ich bin der Messias, wenn Jesus sagt, ich lebe das Gesetz bis ins kleinste i-Tüpfelchen hinaus, ich zeige euch mal, wie das ist, wenn man Gottes Wort lebt, auslebt und dann sagt, nehmt auf mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Da stellt sich doch natürlich sofort die Frage, was ist denn eigentlich Jesu Joch? Was ist denn seine Lehre, mal ganz kurz und knapp auf den Punkt gebracht? Was ist denn das? Und Jesus sagt, Man kann es zusammenfassen: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und deinen Nächsten. Versteht ihr dieses beides? Gott lieben und deinen Nächsten? Da sind alle Gesetze zusammengefasst. Wenn du fragst, wie ist das als Christ, was heißt es als Christ unterwegs zu sein, dann lieb Gott und lieb deinen Nächsten. Mehr ist es nicht. Das ist das Joch von Jesus. Gott lieben. Es ist übrigens auch ein großer Unterschied, Gott zu lieben oder an Gott zu glauben. Laut Umfrage in Deutschland ist es tatsächlich so, 80% der Menschen glauben an Gott. Aber ich glaube, die wenigsten davon lieben Gott. Es gibt viele Menschen, die glauben, es gibt Loch Ness. Also dieses Viech da drin, meine ich. Also das Nessie, genau. Es gibt viele, die glauben, dass morgen die Welt untergeht. Aber es macht oftmals keinen Unterschied. Aber wenn wir Gott lieben, wenn wir nicht nur an irgendwas glauben, sondern mit dem Herzen dabei sind, lieb haben, dann nimmt die Sache eine ganz andere Dimension an. Und wenn wir Gott lieben, dann können wir unseren Nächsten, den können wir nicht einfach da stehen lassen. Und Gott sagt es auch knallhart und sagt, wenn du deinen Nächsten nicht liebst, dann liebst du auch nicht mich. Es geht nicht, mich zu lieben und meinen Nächsten nicht. Das funktioniert nicht. Denn ich habe den Nächsten genauso geschaffen wie dich. Und ich habe ihn genauso lieb wie dich. Und ich habe für ihn genauso alles gegeben wie für dich. Ich finde es total spannend, 1. Korinther 13, da heißt es, egal was ich mache, ob ich Wunder bewirke, ob ich zu Bergen sage, von da versetze ich nach dorthin, ob ich prophetisch reden könnte oder in Zungen oder sonst irgendwas. Also wenn ich die Hammer-Dinge machen könnte und hätte die Liebe nicht, dann wäre es einfach zu nichts Nutze. Dann könnte das in die Tonne klopfen. Fertig, aus. Es bringt nichts. Wenn wir hier von EC Fresh gehen, dann nimmt das doch einfach mit. Nimmt diese ganz simple Sache, Gott zu lieben und den Nächsten. Und da braucht es keine große Berufungsgeschichte und dann braucht es nicht, ich brauche von Gott einen Zettel, der mir sagt, was ich tun und lassen soll oder was auch immer, sondern fang einfach mal an, deinen Nächsten zu lieben, beim Zeltabbau. Auch wenn wir jetzt alle müde sind. Deinen Nächsten zu lieben, Gott zu lieben. Wir haben heute oft so ein komisches, umgekehrtes Verhältnis. Dass wir manchmal denken, die Leute müssen alle erstmal so das Richtige tun, um Christ zu sein. Oder wir als Christen meinen auch, dass uns Gott wirklich liebt, müssen wir auch immer alles das Richtige tun. Aber wir haben es heute Morgen gehört, müssen wir nicht. Wir müssen nicht immer das Richtige tun, sondern wir müssen Gott lieben. Petrus wurde auch nur gefragt, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Ich möchte noch beten. Und Herr Jesus, wenn wir es manchmal unnötig kompliziert machen und wenn wir es manchmal so ja, mit deinem guten Wort so ganz komisch umgehen und ja, alles Mögliche draus fabrizieren, dann bitten wir dich um Vergebung. Und wir wollen dich wieder wirklich neu lieben. Wir wollen unseren Nächsten lieben und gib uns auch die Kraft, wenn es uns schwerfällt. Und es ist nicht immer einfach. Aber gib du uns selbst die Kraft, dass wir dich und unseren Nächsten lieben können. Segne du jetzt jeden Einzelnen hier im Raum. Komm du mit deiner Liebe, überwältige, sodass wir von deiner Liebe weitergeben können im Überfluss. Nicht, weil wir die Kraft haben, sondern weil du in und durch uns wirkst. Wir geben und weihen uns dir. in deinem Namen. Amen.